Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im 70. Game Talk oder vielleicht auch beim Echokraut, je nachdem, wo du das jetzt gerade hören wirst. Entsprechend hier an meiner Seite darf ich abermals begrüßen den Stefan. Hallo.
Hallo, Gude.
Nach dem leicht bis mittel kontroversen 69. Game Talk sind wir jetzt schon wieder zu zweit zurück. Wir senden aus einem geheimen Versteck irgendwo in den Wäldern von Russland. Trotzdem möchten wir uns für das diverse Feedback bedanken. Ob jetzt Pokémon wirklich ein Rollenspiel ist oder nicht, werden wir, glaube ich, bald mal hören, Stefan, ne?
Ja, genau. Denn der Echokraut-Podcast, bei dem ich ja mitunter spreche, @echokraut, wenn man es auf Twitter finden will, oder echokraut-podcast.de, da haben wir uns nämlich auch die Frage gestellt, was sind da eigentlich Rollenspiele? Und wir haben auch so langsam endlich mal angefangen, über die Hauptteile der Final Fantasy-Reihe zu reden. Da die ersten drei Teile allerdings nicht so viel Redebedarf haben, haben wir die komprimiert in eine Folge gepackt. Da gab es mal mehr und mal weniger zu sagen. Gerade zu Final Fantasy 2 kann man nicht so viel sagen. Aber es gibt noch eine Spin-off-Serie, zu der man relativ viel sagen kann. Und darüber wollen wir jetzt reden, nicht wahr?
Richtig. Die Rede ist von Final Fantasy Tactics. Ob das dann ein JRPG sein soll, könnt ihr dann in der nächsten Echokraut-Folge hören. Wahrscheinlich eher nicht. Es wird wohl eher ein japanisches Runden-Taktik-Spiel sein. So irgendwie. Bevor ich es vergesse, gleich die Shownotes zu dieser Episode. gametalk.fm/Final Fantasy Tactics. Oder echokraut-podcast.de/irgendwas 2 Wochen später, nachdem das da dann eingepflanzt wurde.
Wir sind nicht so professionell wie du.
Ja, wie auch immer. Wie wollen wir die Geschichte aufziehen? Ich denke, es lohnt sich, wenn wir hier vorweg schnell sagen, wir haben die 3 Spiele, die es da gibt, angespielt. Manche mehr, manche weniger.
Nee, nur 2.
Ja, ich habe mir den letzten auch noch so kurz angeguckt.
Ach so. Also ich habe den letzten halt persönlich nicht gespielt, nur eben Recherche betrieben.
Ich glaube, das sagt vielleicht auch so ein bisschen, wie toll, dass wir die Spiele finden. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, zu viel will ich hier nicht vorwegnehmen. Wir haben uns das so überlegt, wir werden chronologisch der Reihe nach durchgehen. Das heißt, wir werden beginnen mit Final Fantasy Tactics bzw. dem Remake The War of the Lions und dann Advance und dann Advance 2 oder A2. Grimoire of the Rift.
Naja, du sagst was hast du gesagt? Remake. Ich würde War of the Lions ja eher als Remaster bezeichnen, aber da gibt's eine tolle Game Talk-Folge, ne?
Genau, gametalk.fm/remakes. Da streiten wir uns drüber, was ein Remake ist, was ein Remaster ist, was ein Reimagining ist oder was ein Reboot ist. Entsprechend müssen wir das ja hier nicht mehr diskutieren.
Nein.
Stattdessen würde ich doch sagen, beginnen wir mit dem ersten Spiel, das uns auch gleich als Aufhänger dient für die ganze Serie. Entsprechend können wir hier ja noch schnell drüber reden, wie das entstanden ist. Der Director, der bekam eine, ich würde mal sagen, hübsche Gelegenheit. Das war der Yasumi Matsuno. Er durfte ein Taktik-Rollenspiel machen und weil ihm das Final Fantasy-Universum so gefiel, wollte und durfte er das dann auch da machen.
Ja, so wie ich das auch noch verstanden habe, hat wohl Hironobu Sakaguchi, der ursprüngliche Final Fantasy Erfinder, hat auch mal gesagt, ja, er mag taktische Rollenspiele und deswegen wäre er auch damit einverstanden, dass man das mal in so ein Gameplay einbauen würde. Und so kam die Kollaboration zusammen. Was ich jetzt noch gelesen habe, aber das sind halt wieder alles nur, es steht im Internet, deswegen weiß ich es nicht so genau, dass wohl Sakaguchi irgendwann nicht mehr so zufrieden gewesen ist, wie entweder die Story oder wie das ganze Spiel sich überhaupt entwickelt. Und wenn man mal in die Credits reinguckt, na gut, er hat mitproduziert, aber ich weiß nicht, inwieweit er dann noch am Ende da so krass dahinter gestanden hat. Wichtig zu erwähnen ist auch, warum hat dieser Yasumi Matsuno Warum hat er ausgerechnet gesagt, er möchte ein Taktik-Rollenspiel machen? Nun, das ist ganz einfach, weil er hat auch das Spiel Tactics Ogre gemacht. Das ist nämlich eben auch ein Tactical Role-Playing Game. Und es sieht, wie könnte es anders sein, fast genauso aus. Ist zwar ein bisschen älter, aber das Interessante ist, das ist zwar eine eigene Welt, aber die Figuren und die, ich sag mal, Wesen, da gibt es irgendwie auch so Echsenwesen. Und das ganze Design ist schon sehr, sehr ähnlich. Deswegen könnte man Tactics Ogre quasi so als Blaupause, Grundstein für jetzt eben auch Final Fantasy Tactics nehmen. Tactics Ogre soll auch extrem gut sein.
Danke für den Hinweis. Ich denke, an dieser Stelle wird es dann sehr passend, wenn wir mal auf den Release des Spiels dann selber eingehen. Da hatten wir ja mal wieder Pech in Europa. Das Original Final Fantasy Tactics für die PlayStation 1 ist im Juni 97 in Japan erschienen und im Januar 98 in Nordamerika und gar nie bei uns.
Ja, das hat mich extrem geärgert. Denn auch damals in den Zeitschriften, die ich immer gelesen habe, wurde davon berichtet und dieses Cover, dieses amerikanische PlayStation 1 Cover hat sich in meinen Kopf gebrannt. Gebrandmarkt durch den Ärger und was so gut und ich fand das Cover auch irgendwie total geil. Das sind so 1, 2, 3, 4, 5 Reiter. Ich glaube, ja doch, sie reiten auf Schokobos, auf so Wasser unter so einer Brücke durchs Bild. Fand ich immer total cool und ja, Taktikspiel und aber geil und geiles Spin-off und es hat mich immer extrem geärgert, dass das hier nicht verfügbar war.
Später haben wir dann aber ein bisschen Glück gehabt. War of the Lions, ein Remake oder Remaster, je nachdem, wie man es jetzt nennen will, kam dann auch zu uns. Das wurde in der ganzen Welt veröffentlicht, aber viel, viel später, erst im Oktober 2007.
Wichtig, War of the Lions kam für die PSP damals raus.
Wir werden uns gewissermaßen auf beide, nein, eigentlich vor allen Dingen auf die War of the Lions Version beziehen, wenn wir dann gleich hier über das erste Spiel reden werden. Ich hatte noch ein bisschen mehr Pech. Ich musste jetzt quasi die iPad-Version spielen. Ja, wie es mit diesen Final Fantasy-Spielen so oft ist, werden die re-released für alle möglichen Plattformen. Die War of the Lions-Version kam 2011 fürs iPhone, 2012 fürs iPad und dann weltweit 2015 noch für Android-Devices. Entwickler war ursprünglich Squaresoft, das verwundert wahrscheinlich niemanden, dann später Square Enix, das verwundert auch niemanden und Tose.
Was ist hier Tose? Was meinst du eigentlich damit?
Die haben zum Beispiel auch den Chrono Trigger Port gemacht für die PlayStation und Nintendo DS.
Ah ja, okay, ich verstehe.
Den Final Fantasy Origins Port haben sie auch gemacht. Eigentlich haben sie so ungefähr an jedem alten Final Fantasy Port mitgewirkt. Also 4, 5, 6... Dann später Star Ocean, Okami, Breath of the Wild.
Ah ja, okay.
Also da haben die schon noch ein paar größere Dinge gemacht.
Das japanische Blue Point quasi.
Ja, so kann man es nennen, ja.
Alles klar.
Ja, so viel mal die Randfacts zu Final Fantasy Tactics, beziehungsweise dann mit Zusatz The War of the Lions. Kurz für die, die es noch nicht verstanden haben, was ist denn jetzt so ein Taktikrollenspiel? Bitte schön, Stefan.
Okay, also normalerweise oder meistens ist es so, es gibt quasi, ja, je nachdem, wie man es bezeichnen will, ich nenne es jetzt mal Cutscenes in Spielgrafik, wo die dann miteinander reden. Das Gameplay beschränkt sich quasi eigentlich nur auf das Kämpfen. Wenn man jetzt von diesem ganzen japanischen Gedöns redet, fällt einem da meistens Final Fantasy Tactics ein, aber selbst XCOM ist das ja im Prinzip auch, dass du eben Runde für Runde bist du auf einem, ich sag mal, Spielfeld. Dann wählst du deine Einheit aus, die da zu sehen ist. Und dann kann man die meistens bewegen. Dann sieht man Kästchen, wohin die gehen können. Und dann kannst du eine Angriffsfunktion machen. Das wird in dem Sinne taktisch, dass es eben nicht nur rundenbasiert ist, sondern dann kommt es eben drauf an, stehst du höher als der Gegner, benutzt du Fernschuss, stehst du irgendwo dahinter. In manchen Spielen gibt es dann eben auch die Trefferwahrscheinlichkeit, in XCOM zum Beispiel. Und die Gruppe ist halt viel größer. Es sind mindestens 5 oder sogar mehr und du kämpfst dann, keine Ahnung, gegen 20 Gegner oder so. Aber wirklich nacheinander.
Das neueste Beispiel, das man heute kennen könnte, wäre Mario und Rabbids Kingdom Battle.
Genau.
Für mich war das Genre relativ neu. So in der Form habe ich das noch nie gespielt. Ich kannte das Advance Wars habe ich mal gespielt. Das wäre so ungefähr die einzige Ausnahme. Das geht ja auch in die Richtung. Hat mir sehr gefallen. Aber sonst habe ich mit dem Genre sehr wenig Erfahrungen. Das Ganze war für mich also eigentlich ein Versuch. Und ich dachte, ja, Final Fantasy Franchise, wie schlimm kann es schon werden? Da setzen wir uns doch mal ran.
Ah, das ist schade, dass du jetzt erst so spät damit gekommen bist, weil ich bin quasi mit Vandal Hearts damit eingestiegen. Das ist ein Spiel von Konami, was einen Nachfolger bekam. Vandal Hearts kam auf der PS1 raus, der Nachfolger auch. Und es gibt im PSN Store, ich glaube für die PS3 und auch für die Xbox, gibt es auch ein Vandal Hearts Judgment irgendwas. Soll aber leider nicht so toll sein. Und Vandal Hearts fand ich einfach super geil. Und ich verstehe nicht, warum das hier in Deutschland rauskam, aber Final Fantasy Tactics nie. Das ist so, wenn heutzutage denkt man sich, ja, wenn was auf Englisch übersetzt worden ist, dann gibt es keinen Grund, das nicht in Europa rauszubringen. Und die englische Übersetzung ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für War of the Lions.
Ich sag, schieben wir mal die Versionsunterschiede nach hinten, dann verwirren wir die Zuhörerschaft jetzt nicht noch mehr, weil bei Gameplay haben wir noch so vieles ausgelassen. Das isometrische Schachbrett, das haben wir jetzt schon beschrieben. Man kann da Zug um Zug umherlaufen, ein bisschen halt wie beim Schachspielen und jede Figur in der Party kann dann irgendwelche Moves machen. Ziel ist es halt, wie schon gesagt, die anderen kaputt zu hauen, dann hat man den Kampf gewonnen. Die ganze Grafik ist eigentlich so gehalten wie in den Kämpfen, also auch zwischendrin, wenn man in irgendeinem Pub oder so ist oder irgendwie in einem Shop, sieht das alles gleich aus. Zwischendrin bewegt man sich einfach über eine Karte. Die steuert man nicht selber, man sagt halt einfach, ich bin hier und ich will dann dahin. Also wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich nur Kämpfe, da tue ich selber was. Und das andere ist höchstens so ein aufgehübschtes Menü.
Ja, genau. Man läuft nicht wirklich rum. Man hat dann eben meistens so eine Überkarte, so wie man es vielleicht bei so klassischen Dungeon-Crawlern kennt, dass man dann wirklich nur so ein Bild sieht und dann steht da, du kannst jetzt in die Taverne gehen und dann geht man da aber nicht als Figur hin, sondern dann wechselt einfach der Hintergrund und dann werden da die Dialoge eingeblendet und man kann dann auch sagen, hier, ich gehe jetzt zum Waffenhändler und man kann seine Ausrüstung ändern. Aber das ist ja kein echtes Gameplay, das ist ja einfach nur Sachen zu weisen.
Ja, ja.
Und der Hauptfokus liegt eben auf diesen Taktikkämpfen.
Das ist nur verzauberte Menüführung. Fand ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, aber ja, ist dann halt so.
Ach, das kanntest du gar nicht so.
Ich wusste nicht, dass das so sein wird. Nee, ich dachte, da kann man selber irgendwie rumlaufen und dann plötzlich so Zufallskampf und dann geht halt so die Map auf und dann kommt halt dieses Rundenbasierte.
Zufallskampf ist ein sehr gutes Stichwort, weil sowas gibt es in Taktikrollenspielen eigentlich nicht. Sowieso noch nie. Meistens, also bei Vandal Hearts zum Beispiel, jetzt redet er von Vandal Hearts, aber später dann auch nochmal bei Advance. Bei Vandal Hearts war es zum Beispiel so, da gibt es nur Storykämpfe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei War of the Lions ist. Ich habe das nämlich nur angespielt. Ich habe es leider nicht durchgespielt. Deswegen gibt es ja diese Cutscenes. Wird dann erklärt, hier ist jetzt gerade dies passiert, sie wollen eindringen und dann gibt es diesen Verteidigungskampf oder was auch immer. Das bedeutet, man hat auch immer die Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten, weil man immer weiß, das nächste, was jetzt passiert, wird dieser Kampf sein.
Ja, wenn man ihn schon kennt. Ich kann dir da kurz helfen, es gibt sowas Ähnliches wie Zufallskämpfe in Final Fantasy Tactics. Wenn man nämlich zwischen Ortschaften sich bewegt, gibt es gewisse Zwischenstationen und da kann es passieren, dass man da drauf auf dem Feld auf einen Kampf trifft. Den kann man dann auch wieder kämpfen, wenn man dann halt immer zwischen den Städten hin und her geht, kann es passieren, dass man plötzlich mal wieder zwischendrin wieder einen Kampf erwischt.
Ja, so ist es später bei Advance dann auch, aber okay.
Was wir noch nicht erwähnt haben, sind die vielen Jobs. 22 Stück an der Zahl habe ich im Kopf. Die kann man dann seinen verschiedenen Kämpfern zuweisen und entsprechend können die dann andere Rollen auf dem Schachbrett einnehmen.
Da, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch dieses Zodiac-Jobsystem.
Ich kenne Zodiac-Jobsystem nur aus Final Fantasy XII und ich finde das jetzt nicht vergleichbar.
Ja, aber der Typ hat ja auch Final Fantasy XII gemacht. Deswegen habe ich gedacht, dass das so ist.
Nee, man kann die Jobs ja auch wechseln in Tactics und hat verschiedene Voraussetzungen. Du musst mindestens den Level so haben, dass du aus dem jetzt diesen Job machen kannst und so.
Ja, ist eher das Klassische, ja.
Was ich auch ganz komisch, nicht nur komisch und überraschend, sondern auch frustrierend fand, wenn wir jetzt hier noch schnell beim Gameplay sind, wenn Charaktere sterben, die nicht Hauptcharaktere sind, dann können die permanent sterben, wenn man nicht innerhalb von, glaube ich, 3 Zügen sie wiederbelebt oder den Kampf gewinnt. Und dann sind die permanent weg.
Das ist so ein typisches Charakteristikum. Bei Fire Emblem ist das zum Beispiel auch so. Kommt aber immer auf die Serie an. Bei Vandal Hearts war es nicht so, da war er dann einfach nur für den Kampf tot, aber nicht Permadeath. Aber das sind so die klassischen Beispiele. Bei XCOM ist es ja auch so, dass wenn der tot ist und wenn der zu lange tot ist, Permadeath.
Da hat es mich schon zum ersten Mal aufgeregt. Also wenn das iPad nicht so teuer gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich schon zum Fenster rausgeflogen. Da level ich meinen Charakter und gucke da schön hier die Ausrüstung, hier die Experience Points, mit denen kaufe ich dann die sauteure Fähigkeit und hier noch den Zauber und dann puff, ist er einfach weg. Und dann dachte ich schon so, oh nee.
Ah, da musst du laden. Laden und nochmal.
Ja,
mal machen.
Ja, aber.
Ja.
Ja, zu Kritikpunkten kommen wir dann nachher nochmal.
Genau, wann habe ich mir das denn gekauft? Ich habe es leider nicht physisch. Ich habe es mir irgendwann mal in einem Sale gekauft, weil ich komplett durcheinander gekommen bin, was welche Version überhaupt ist. Vielleicht dazu dann später mehr. Aber so dieses grundsätzliche Gameplay, dass man eben sagt, okay, lauf jetzt da hin und jetzt greifst du den an, das ist da echt irgendwie ein bisschen kompliziert, weil es ist bewegen, dann steht da ein Text, jetzt kannst du dich bewegen, wo willst du dich hinbewegen? Dann siehst du quasi die Felder, wo du hin kannst, dann sagst du, wo du hin willst. Okay, willst du wirklich hier stehen, willst du wirklich da jetzt hingehen? Und dann, jetzt Aktion ausführen. Willst du wirklich diese Aktion ausführen? Immer so dieses Microsoft-mäßige, willst du das jetzt wirklich machen? Das hat mich so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben und das macht das ganze Spiel irgendwie so träge, so unfassbar träge, was dann in den anderen Spielen um einiges eleganter gelöst worden ist.
Ja, entsprechend so ein kleiner Kampf gegen 3 so Deppenmonster kann dann halt auch mal locker ein paar Minuten lange dauern.
Und so unnötig lang, weil das halt dieses, weil du weißt ja, was du machen willst. Und
du kannst dann aber immer nur einen Schritt zurück. Also zuerst ist bewegen und dann immer nur für eine Figur. Das haben wir vielleicht auch noch nicht klar genug gesagt. Also ich mache nicht meinen Zug für alle meine Figuren und dann der andere für alle seine Figuren, sondern jede Figur einzeln kann sich auch wild durchwechseln mit dem Gegnerteam, je nach Geschwindigkeit der einzelnen Teilnehmer des Kampfes. Also kann sein, ich bin zweimal dran, dann der nächste mit dem, dann ich einmal, dann er mit seinen zweien, dann ich mit zweien, so irgendwie, das kann sich wild mixen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bewege, dann heißt es, ja, hier willst du hier hin, ja, und dann mache ich hier Move, Feuerzauber, er ist nicht in meiner Range, ich bin da so ein Feldchen zu weit rechts. Ja, okay, gehe ich nochmal zurück.
Ja, geht nicht.
Dann kann ich zurück, geht nur bis zur Auswahl des Zaubers. Das Bewegen kann ich dann da nicht mehr nochmal rückgängig machen. Und das einfach dann schon so. Man muss also quasi die Range seiner Fähigkeiten in so Häuschen, in Schachbrettfeldern auch irgendwie auswendig wissen, damit man vorher schon weiß, wo muss ich die Figur hin platzieren.
Ja, daran kranken alle bisher von mir gespielten Taktik-RPGs, dass das eben immer so, wo stelle ich ihn jetzt hin? Wenn ich da hinstelle, kriegt er noch oder kriegt er nicht mehr? Und ja, da muss man quasi die Range von den Zaubern oder was auch immer, was man benutzen will, fast auswendig können. Aber das kannst du ja auch nicht, weil die passen sich auch immer so ein bisschen an die Umgebungsbeschaffenheit an. Weil dann kann er zum Beispiel nicht da hoch oder er kann nicht da runter, obwohl das theoretisch, also das ist eigentlich so eine der Mechaniken, die mich immer ein bisschen am meisten gestört haben. Und was ich auch ein bisschen, es ist jetzt nicht schlimm, weil es ist bei den Gegnern auch so, aber es gibt ja quasi einen extra Charakter, der quasi die Items verteilt. Die Charaktere können ja nicht selber Items nehmen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Kniff, dass der Alchemist, der dann da irgendwie die Potions übers halbe Feld schmeißt.
Ja, und dann merkst du dann irgendwann mal hier, ich will eigentlich ein paar Phoenix Downs verteilen, weil sonst habe ich gleich ein Problem oder wenn ich die nicht wiederbelebe, sind die nachher permanent tot. Dann merkst du, dass das irgendwie nur einer kann. Du kannst dir zwar vom Chemist diese Fähigkeiten nehmen und auch als Sekundärfähigkeit auf andere Charakter mit anderen Jobs irgendwie geben. So kannst du halt machen, dass mehrere Items benutzen können. Aber auch das hat mich wieder mega aufgeregt. Items muss einfach jeder benutzen können. Das habe ich jetzt so gelernt über alle Final Fantasy Spiele hinweg. Und wenn das halt jetzt nicht so ist, dann nervt mich das.
Ja, das geht mir ja auch so. Und so war es dann eben auch gekommen, dass ich nie wirklich die Motivation hatte. Oh Mann, das ist mir irgendwie gerade so ein bisschen zu...
Es ist einfach so künstlich formell angestrengt, wo es nicht sein müsste.
Genau.
Hat schon so anstrengende Dinge drin, ja.
Aber vielleicht kommt jetzt irgendeiner und sagt, ja, ihr Deppen, ihr müsst doch mal erstmal die ersten 10 Stunden spielen, damit die restlichen dann voll geil sind, so wie immer.
Ja, aber das kann es halt heute einfach auch nicht mehr sein. Ja, ist ein altes Spiel, da muss man halt mit der Erwartung dann rangehen, aber...
Ja, das ist halt das Problem mit den Retro-Spielen, wenn sind die halt eben auch so, wie sie damals gemacht worden sind.
Ja, ja. Das mit dem Terrain, das fand ich auch super unberechenbar, weil es gibt halt verschiedene, ich sag mal, Höhen. Und dann gibt's auch so schräge Felder. Auf manche kann man aber auch so hochspringen, ohne dass es eine Schräge braucht oder so.
Du meinst diese Häuserdächer, ne?
Zum Beispiel. Und das kann dann ganz unerwartete Möglichkeiten nicht öffnen, sondern verschließen. Wenn man zum Beispiel mit einem Bogen sehr nah an wem steht und dann auf den schießen will, kann es sein, dass der genau auf einem Feld steht, das irgendwie nicht beschossen werden kann. Aber das hinter ihm könnte zum Beispiel wieder beschossen werden, weil, ich weiß auch nicht, der Winkel dann zu kurz wäre oder so. Dinge, die ich überhaupt nicht überlegt habe, dass sie die da irgendwie auch reinmachen. Und dann passiert mir am laufenden Band wieder so Zeug, das dann eben nicht geht und ich kann ja dann nicht mehr wieder zurück, weil das wird ja wieder blockiert. Ich kann also meine Züge quasi nicht korrigieren, wenn ich rausfinde, dass mich das Spiel was nicht machen lässt. Und das sind einfach so Frustrationsmomente und dann sterbe ich irgendwie wieder und dann hat der wieder Permadeath und dann muss ich mir wieder einen neuen holen und den wieder hochziehen und ja, speichern, laden wäre halt einfacher, aber...
Ja, an so ein paar Komfort-Features hat man wohl 2007 noch nicht so wirklich gedacht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es auf der iPhone... Ach genau, erklär mir doch bitte mal, wie man auf dem Tablet oder dem Smartphone, wie ist denn da überhaupt die Steuerung? Das verstehe ich nicht so ganz.
Oh, das ist auch nochmal so eine Hölle für sich. Eigentlich dachte ich ja erst so, ja, das macht eigentlich Sinn, weil das ist ja nicht so actionlastig. Man hat ja Zeit und dann muss die Steuerung ja nicht irgendwie zackig gehen. Dann kann ich auch hier in Ruhe ein bisschen auf dem Screen rumdrücken oder dann irgendwie auf ein Feld tippen, ja, geh da hin und so. Meistens funktioniert auch die Steuerung so, wie man sich das heute erwartet. Das ist so halb okay angepasst. Aber es gibt so ein paar Stellen, da weiß ich nicht, was die sich überlegt haben. Zum Beispiel in gewissen Menüs ist auf den Screen drücken, egal wo, einfach okay, also bestätigen. Und wenn ich jetzt eine Liste habe, eine Liste von Auswahlmöglichkeiten und ich will das unterste, dann drücke ich auf das unterste und dann wird aber das oberste gewählt, weil der Pfeil auf dem obersten war und mein Drücken ein okay ist. Will ich jetzt das unterste, muss ich den Finger auf den Screen legen, den dann so runterziehen, runterfahren, dass der Pfeil von oben die Liste runterscrollt, bis ich auf dem bin, auf dem ich sein will und dann nochmal tappen und dann ist das dann okay.
Oh, das ist wieder, weißt du,
und
das
da
ist...
Und da bekomme ich einfach irgendwie Designkrebs.
Ja, das ist nicht Designkrebs, das ist einfach, das. Deswegen muss man eben zwischen Mobile Games und, ich sag mal, richtigen Spielen einfach unterscheiden, weil... Du kannst auf Smartphones nicht so spielen, wie man will. Da kann man sich auf den Boden krätzen oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt einfach alles so nicht. Deswegen sind diese ganzen Mobile Games auch alle so Müll.
Ja, aber hier ist es extra frustrierend, weil hier hätten sie ein Spiel gehabt, in dem eine Touch-Steuerung sinnvoll implementierbar gewesen wäre. Aber sie haben es verkackt. Und das eben geschilderte Problem ist nicht mal überall so. Es gibt Stellen im Spiel, wo sie das erkannt haben, wo es so funktioniert, wie man das will. Und an anderen Stellen geht's dann nicht. Und dann frage ich mich halt, ihr habt's ja erkannt, wie es geht und habt's ja irgendwo auch mal eingebaut. Warum habt ihr es denn jetzt bitteschön an dieser Stelle nicht gemacht? Und das ist dann ja super counterintuitive, weil man weiß dann auch nicht, wie man es erlernen soll. Irgendwie im super Außen-Hub-Menü ist es mega umständlich und im Kampf geht's dann einfach mit draufdrücken und das verwechselt man dann immer und
Ja.
Der ganze Spaß hat mich dann irgendwie 16 Schweizer Franken gekostet für so ein mittlerweile noch so knapp angepasstes iPad-Spiel aus dem Jahre 2012.
Ja. Die Steuerung auf der PSP, weil wir haben halt quasi diese Mobile-Version fußt auf der PSP-Version. Also das ist quasi eine modifizierte PSP War of the Lions-Version. Und ich fand selbst die Steuerung mit Knöpfen, ich meine, ich muss ganz kurz ein bisschen nachdenken, aber ich fand es sehr merkwürdig, dass quasi auf dem Stick von der PSP, dass man damit die Kamera bewegt und nicht mit den Schulterbuttons. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man mit den Schulterbuttons überhaupt macht. Also die Steuerung ist generell leider ein bisschen gewöhnungsbedürftig, und aber sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich.
Ja, echt schade. Ich würde sagen, gehen wir noch ein Stückchen weiter zum Setting für die ganzen Final Fantasy Fans da draußen, vor allen Dingen für die, die das jetzt hier über den Echo-Crowd-Feed hören. Müssen wir vielleicht noch schnell sagen, in welcher Welt dieses Spiel überhaupt spielt? Und da, Stefan, kannst du mir am besten helfen.
Ja, das spielt nämlich in Ivalice oder Ivalice oder ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht. Denn lustigerweise war Final Fantasy XII nicht das erste Spiel, was dort spielt, sondern eben Final Fantasy Tactics. Der gute Herr Matsuno hat nämlich quasi Ivalice erfunden, wenn man es so will. Da spielt es dann.
Also quasi eine... Ja, Spin-Off.
Nee, eigentlich ist Final Fantasy XII Spin-Off.
Stimmt, eigentlich ist es eine Welt in, ja, es ist immer schon so schwierig, wenn man von einem Final Fantasy Universum spricht, weil das gibt's ja eigentlich nicht so wirklich.
Ja, es gibt halt teilspezifische Universen, zum Beispiel das 13 Universum oder das 10 oder 7.
Final Fantasy ist ja mehr eine Marke als eine Serie eigentlich.
Eine multimediale Marke, ja.
Na gut. Kannst du auch einen Podcast machen? Was ist ein Final Fantasy?
Was ist ein Final Fantasy? Über alles, wo Final Fantasy draufsteht. Spiel, Rollenspiel. Nee, das Interessante ist ja, Final Fantasy Tactics ist ja schon ein Spin-Off mit einer eigenen Welt. Und dann hat man aber halt irgendwann später gesagt, naja, eigentlich ist diese Welt von diesem Spin-Off cool, packen wir es doch mal in die Hauptserie rein. Und es gibt halt immer so vereinzelte Sachen. Also Ivalice ist so ein ganz merkwürdiger Fall. Ich habe auch kurzzeitig gedacht, dass Vagrant Story auch irgendwas damit zu tun hat, aber das ist einfach nur der Artstyle, weil der gute Herr Yasumi Matsuno hat auch noch Vagrant Story gemacht. Das hat aber nichts mit Ivalice zu tun.
Aber ist nicht die Stadt, in der irgendwie Vagrant Story spielt oder so, irgendwo in Ivalice?
Nee, also habe ich es jetzt nicht verstanden. Ich habe nochmal nachgelesen und es hat alles so französische Namen. Ich glaube, es spielt nicht wirklich in Ivalice. Ich bin mir jetzt aber unsicher.
Das ist jetzt die Quest für die Zuhörerschaft, redaktion@gametalk.fm. Da könnt ihr mir eine Mail schießen, da dürft ihr uns das sehr gerne erklären. Und du, Stefan, erklär mir doch mal bitte schön das Setting von diesem Ivalice. Die ganzen Final Fantasy-Universen, die bestehen ja immer aus verschiedenen Entwicklungsstufen. Manchmal gibt es mehr Magie, manchmal gibt es weniger Magie, manchmal gibt es mehr Luftschiff, manchmal gibt es weniger Luftschiff.
Stellt euch Star Wars gemixt mit Aladdin vor.
Also unmöglich. Ich probiere es anders. Spätmittelalter mit Magie.
Ja, aber es gibt dir trotzdem abgespacete Luftschiffe und die Hasenfrauen und die Echsenviecher, so Zeug halt. Also der gesamte Artstyle ist schon eher westlich. Wenn da jetzt nicht Final Fantasy draufstehen würde, würde man das jetzt nämlich auch nicht so erkennen.
Ja, also für Final Fantasy-Verhältnisse westlich, weil wie gesagt, so die Hasenfrauen und das Zeug gibt's halt immer noch. Jetzt haben wir die Leute so schön vorverwehrt, dass wir jetzt noch zwei Sätze über die Story sagen können. Dann checken die nachher gar nichts mehr. Ich habe das Spiel begonnen und ich dachte schon gleich so, oh, wieder so eine oberkomplexe Final Fantasy Einführung, wo jeder einen komischen Namen hat, die Welt einen komischen Namen hat und die Ortschaft einen komischen Namen hat. Und dann kommt noch so eine komische Vorgeschichte und dann lese ich das und ich habe da einfach echt Mühe, sowas zu verstehen. Genau das Problem hatte ich dann mit The War of the Lions auch wieder.
Ja.
Ich muss zugeben, ich musste dann quasi eigentlich nachlesen, um was bitteschön es denn hier so gehen soll.
Wie gesagt, ich habe es halt zugegebenermaßen nur wirklich kurz angespielt, weil ich eigentlich nur wissen wollte, wie das Gameplay ist. Weil um da die Story komplett jetzt aufdröseln zu können, muss man es ja wirklich durchspielen. Und das so kurz ist es ja jetzt auch nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab's auch nicht irgendwie, er ist der Bruder von König sowieso und zwei Königreiche im Clinch und, ach, keine Ahnung. Ich hab jetzt schon wieder alles vergessen, also.
Ja, ich glaube, belassen wir es einfach bei der einfachen Version. Es gibt die zwei Königreiche, Ordalia und das besagte Ivalice. Wir sind auf der Seite von Ivalice oder befinden uns in Ivalice. Ich glaube, so kann man das sagen.
Mhm.
Wir spielen hauptsächlich zwei Freunde. Einer ist halt so dieser Highborn, so der Adelige quasi. Der andere ist so der Lowborn-Rebellentyp. Die wollen am Anfang noch irgendwie so das Gleiche, kämpfen irgendwie für das Gleiche und mit der Zeit driften sie dann aufgrund verschiedener Ideologien auseinander und die Freundschaft driftet so auseinander. Eigentlich ganz schön und irgendwie deep und es tut mir auch leid, dass ich da nicht so richtig reingekommen wäre, weil ich fände das eigentlich noch interessant, das zu beobachten und vielleicht schön, das über ein Spiel zu transportieren und so weiter. Aber es hat bei mir jetzt leider einfach nicht gezündet.
Es ist halt immer ein bisschen schade. Also ich habe jetzt auch nur ein bisschen nachgelesen und das soll wohl wirklich nicht so schwarz-weiß sein, dass halt jeder so seine Gründe hat, warum er auf der Seite steht und dass das eben auch einigermaßen erklärt wird. Und sowas finde ich ja immer ganz spannend, wenn es jetzt wirklich nicht so den klassischen Bösewicht gibt, sondern diese etwas graueren Geschichten, dass man, oder wenn man auf einer Seite steht, dass man die schlechten Sachen dieser Seite zwar kennt, aber die schlechten Sachen der anderen Seite irgendwie einem überwiegen und man deswegen gegen die kämpft. Und solche Geschichten sind ja eigentlich immer ganz interessant. Wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Es soll allerdings wirklich ganz gut sein.
Dabei wollen wir es belassen. Alles andere wäre dann Spoiler. Aber vielleicht können wir jetzt noch kurz ein bisschen mehr über die Grafik reden. Das ist eine ganz kurze Sache, eine bisschen erfreulichere Sache. Ich kann sagen, die War of the Lions Version, die hat sehr hübsche Cutscenes, schön gezeichnet. Der Style erinnert so ein bisschen an den Artstyle von, ja halt so wie es auf dem Cover drauf ist, oder auch Bravely Default irgendwie. Ich habe mich daran erinnert gefühlt.
Ja, wenn dann ja eher andersrum. Aber ja, also es ist total merkwürdig, weil das sieht so aus, als wären das richtige Renderfiguren, aber es ist irgendwie so über so Striche, damit es aussieht wie gezeichnet. Sieht schon sehr abgefahren aus.
Ja.
Aber ist cool. Genau, diese Cutscenes sind ja dann auch neu für War of the Lions, das gab es ja da noch nicht.
Ja, der Look ansonsten ist so 2,5D irgendwie. Gerade auf der PlayStation 1 und War of the Lions ist die Map teilweise wirklich schon 3D-ish so. Ich glaube, das sind Polygone.
Ja, die Maps sind immer richtiges 3D und die Figuren sind halt so Sprites.
Das ändert dann aber später in den späteren Versionen. Da ist dann alles 2D. Die Perspektive ist aber immer isometrisch.
Du meinst in den Nintendo-Spielen, dann ist das so.
Ja.
Genau, weil diese Map 3D ist, kann man auswählen zwischen vier Perspektiven quasi. Weil eben irgendwie steht mal irgendwie einer hinter einem Haus oder sonst wo und damit man halt so den Überblick behalten kann, theoretisch kann man dann eben auch von oben nach unten zoomen, näher ran und lauter so ein Gedöns.
Auf dem iPad kann man das auch. Das geht da mehr oder weniger angenehm, ist auch ein bisschen krampfig, aber geht. Später geht das meines Wissens dann nicht mehr, zumindest im Advanced-Teil nicht. Aber da haben sie so weit gedacht und die Maps so gezeichnet, dass man das auch nicht braucht.
Genau. Noch eine Frage, Grafik auf den Tablet-Versionen. Das sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Das war ziemlich The War of the Lions. Da haben sie nicht mehr groß noch den Weichfilter drüber geworfen oder so. Das ist ziemlich, wie man es kannte.
Also ich habe nochmal was geguckt und da haben sie meiner Meinung nach schon nochmal ordentlich Weichfilter drauf gemacht. Allerdings meiner Meinung nach diesmal wirklich in gut. Und wenn du schon sagst, du kannst den Unterschied fast gar nicht sehen, dann ist ja irgendwas richtig. Und was noch viel interessanter ist, Square manchmal, ja. Hier sind die Menüs und die Schriftart so wie bei der PSP-Version. Da haben sie nichts verändert.
Offenbar, das weiß ich nicht. Ich habe die PSP-Version nur ganz kurz gespielt, ja, und es sah ziemlich gleich aus.
Ja, und jetzt sind sie auf die, wir haben diese geile Idee, machen wir mal die komische Schriftart und die Menüs, sollen die jetzt mal scheiße aussehen.
Ja, aber dafür kann man es dann vielleicht besser lesen.
Ach, das ist ja Bullshit. Konntest du hier deine Tablet-Version, konntest du nichts lesen?
Ja, teilweise habe ich das Gefühl, die Schrift war nicht so schön mitskaliert und wurde dann leicht pixelig oder so. Hingegen, beim Rest muss ich dir zustimmen, das sah eigentlich ganz schick aus. Mir hat der Style einfach so nicht gefallen, aber das kann ich dem Spiel nicht vorwerfen. Ich fand es dann in den späteren schicker, das ist irgendwie konsistenter, aber da kommen wir dann später noch drauf.
Ja, aber so dieser Style, so wie jetzt Final Fantasy Tactics und so, das ist so prägend gewesen, dass selbst Taktik-RPGs, die heute noch rauskommen, sich daran orientieren.
Ich sag dir dann nachher beim Advance und beim A2, warum mir die besser gefallen.
Ja, mir auch, aber das ist halt so prägend gewesen, dass das schon eher als Stilmittel teilweise benutzt wird. Total abgefahren, aber ja, also ich kenn's halt auch irgendwie nur so.
Jetzt würde ich sagen, wir haben vorhin mal angeteased, wir werden noch schnell auf die Versionsunterschiede eingehen zwischen dem PS1 Original und dem PSP Remaster, The War of the Lions. Und vielleicht auch noch kurz ein, zwei Worte mehr zur Mobilfassung für Android, iPad. Das auffälligste und vielleicht schon fast hübscheste, das hinzugefügt wurde fürs Remake oder Remaster, sind die Cutscenes. Über die haben wir schon geredet. Sind hübsch. Ab und zu kommt eine animierte Cutscene, also so anime-mäßig. Schadet wahrscheinlich keinem Spiel, da kann man nichts Schlechtes drüber sagen, glaube ich, oder? Oder hast du da irgendwas dran auszusetzen?
Dadurch, dass ich das Original ja nicht kenne, weiß ich nicht anders. Aber im Prinzip, wenn es einfach nur zusätzliche Sequenzen sind, was schlechter machen, tun die es meistens nicht. Allerdings besser gemacht wurde nämlich noch etwas anderes und das ist die Übersetzung. Denn es war so, in der ursprünglichen US-Version, die damals für die PlayStation 1 rausgekommen sind, das war zwar alles auf Englisch, aber die Macher haben sich überlegt, wir gucken lieber nochmal drüber. Anscheinend wurde da wohl nicht so super sorgfältig gearbeitet und man hat die gesamte Übersetzung von Grund auf nochmal neu überarbeitet. Und das Englisch ist jetzt nicht mehr so einfach, sondern ein bisschen vielleicht auch schon fast an dieses Mittelaltermäßige angepasst, dass sie nicht so plump reden, sondern dass die Sprache ein bisschen gehobener ist. Teilweise wurden auch Namen geändert. Für uns eigentlich egal, weil wir kennen ja nur diese War of the Lions Version.
Ja, bei den Item-Bezeichnungen kann es vielleicht ein bisschen verwirrender werden. Wobei, ich weiß nicht, haben sie sie an die Bezeichnungen angepasst, die wir jetzt eh schon kannten von anderen Final Fantasy Spielen. Dann wäre es ja wiederum für uns einfacher. Ich hatte jetzt kein Item gesehen, von dem ich nicht gewusst hätte, was es macht. Weil so diese Golden Needles und Phoenix Downs und so, das war alles, wie ich das kannte. Also
Genau. Also ich meine, wir haben halt aber auch einfach den Direktvergleich nicht.
Ich habe Szenen mit Direktvergleich gesehen. Ich kann aber nicht beurteilen, was ist jetzt besser übersetzt, weil ich kein Japanisch kann und den original japanischen Text nicht kenne. Für mich ist die Übersetzung einfach viel hochgestochener. Das kann aber manchmal auch anstrengend sein.
Geschmackssache, was willst du da jetzt, was willst du da sagen? Sie haben halt gesagt, wir möchten das an dieses Setting eher anpassen. Ich hab mit so einfachen Übersetzungen sowieso keine Probleme. Hauptsache, es ist auf Englisch und ich kann das Spiel irgendwie verstehen. Das ist mir lieber, als dass es gar nicht rauskommt.
Dann haben sie das Spiel offenbar leicht erweitert. Teilweise sollen da neue Charaktere drin sein. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Baltier oder Baltier von Final Fantasy XII drin sein soll.
Er heißt Baltier, ist mir egal. Es ist die Wahrheit.
Okay.
Da weiß ich nicht, das ist halt nur so ein Gimmick. Das wurde ja auch eingefügt nach Final Fantasy XII, weil das War of the Lions ja nach Final Fantasy XII rausgekommen ist. Ich weiß nicht, das sind wieder so Sachen, da frage ich mich, soll das jetzt wirklich zur Immersion der gesamten Spielwelt beitragen oder ist das jetzt wirklich nur ein Gimmick? Weil irgendwie können sie sich bei Everlys ja nicht so wirklich einigen, wo und wie das jetzt überhaupt in diese Gesamtwelt passt. Also, weiß nicht. Oder sollte jetzt War of the Lions tatsächlich irgendwie nach Final Fantasy XII plötzlich spielen oder was? Was soll das?
Also, das ist, glaube ich, einfach Fanservice.
Ja, eben, das ist halt nur das Fanservice.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind diese Unterschiede jetzt nicht so riesig. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir mit War of the Lions die vermutlich bessere Version schlussendlich bekommen haben.
Ja, nehmt die. Wenn ihr irgendwie wählen könnt, nehmt die. Wie man das heute noch bekommt, ist noch eine andere Geschichte. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Wenn ihr wählen könnt, nehmt The War of the Lions.
Naja, hier in Europa kann man ja eigentlich nur das nehmen.
Ja, meistens. Ja, stimmt schon. Was ich noch schnell anfügen will, die Android- und die iOS-Version haben keinen Multiplayer. Wer auch immer das vermisst. Das heißt aber umgekehrt, dass die anderen scheinbar einen Multiplayer hatten. Ist vielleicht witzig, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Hast du da irgendeinen Einblick?
Nee, wusste gar nicht, dass es überhaupt irgendeinen Multiplayer hat. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es überhaupt funktionieren soll. Also.
Vielleicht gegeneinander, so schachmäßig, ja, ich weiß nicht.
Ja, also War of the Lions, die PSP-Version hatte sowas vielleicht, aber es ist jetzt sowieso alles so alt, diese Server existieren wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ja, wir haben schon einige Kritikpunkte hier angemerkt, aber trotzdem möchte ich jetzt hier noch schnell ein eigenes kleines Kritikkapitel aufmachen für ein, zwei Dinge, die wir noch nicht genannt haben. Ich eröffne sonst gleich schnell. Ich fand die Kämpfe teilweise schwierig. Gerade wenn man da neu einsteigt, hatte ich schon das ein oder andere Mal das Gefühl, so, hoi, das geht jetzt aber schnell hoch mit dem Schwierigkeitsgrad. Dann dachte ich, ja, so, Japan-RPG-Einfluss, da muss ich vielleicht ein bisschen grinden. Dann habe ich gemerkt, das ist ziemlich schwierig, weil wie gesagt, ich muss da wieder auf diese grünen Felder zurück, wo vielleicht mal ein Kampf passieren kann. Dann muss ich da 7-mal hin und her, weil der nicht immer passiert. Dann irgendwann kommt dann ein Kampf, dann kämpfe ich gegen 3 so Monster, dauert irgendwie 10 Minuten. Dann level ich so ein bisschen auf, habe so ein paar Punkte mehr. Das heißt, grinden ist nicht nur schwer, dauert auch mega lange. Und wenn man noch bedenkt, dass es Permadeath gibt, muss man vielleicht doch öfter mal wieder einen Charakter hochziehen, als man das sonst müsste. Das heißt, es spielt alles nicht so zusammen. Anders gesagt, müsste man eigentlich das Spiel schon kennen und die Ausrüstung und alles kennen, damit man da gut durchkommt ohne Probleme. Aber das kann es ja auch nicht sein, weil ich will ja nicht einen Walkthrough nachspielen. Ich möchte das ja irgendwie auch selber schaffen. Jetzt, Stefan, bin ich einfach zu schlecht? Oder wie hast du das bewältigt?
Nee, Taktik-Rollenspiele sind generell so ein bisschen, ja, ich sage es immer härter. Das ist halt einfach so. Und dadurch, dass das halt noch so ein bisschen älter ist, ist halt auch so ein bisschen dem Alter geschuldet. Und das, die haben ja das Spiel nicht neu designt, sie haben ja einfach nur das eben ein bisschen angepasst. Und da merkt man halt einfach das Alter, ne?
Ja, dann ein paar andere Punkte habe ich schon gesagt. Eben, dass mich der Permadeath ankotzt, habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich die Story etc. sehr komplex finde. Ja, ich will mich hüten, das als Kritikpunkt zu nennen, weil andere sagen, yes, endlich mal ein bisschen eine tiefere Story, die nicht so simpel ist und sich gleich von Anfang an so völlig schlüssig darbietet. Zweischneidiges Schwert, okay, ich verstehe es.
Naja, du hast hier aufgeschrieben, die Grafik ist wenig charmant, also das finde ich jetzt, aber ich kenne es halt auch nicht anders. Ich finde es halt eigentlich ganz, ganz schön so.
Die Fortsetzung ist viel charmanter, weil der Style in sich stimmiger ist, weil wir hier diesen Bruch haben zwischen 3D-Schachbrett und 2D-Figürchen obendrauf.
Ja, aber so war das und so ist das und so will ich das auch.
Ja, den, okay, lassen wir den mal offen. Bisschen wenig Erklärungen, ja, es gibt irgendwie separate Tutorials, aber so wirklich eingängig fand ich die auch nicht und ich finde das scheiße, wenn ich irgendwie Tutorials machen gehen muss, aber ja, okay, altes Spiel können wir auch so stehen lassen und die Steuerung auf dem Tablet hat viel Potenzial verschenkt, das ist jetzt die nette Formulierung, haben wir auch schon vorhin kurz drüber gesprochen, recht nervig. Alles in allem, ich muss leider sagen, ich habe gerade sehr wenig Anreize, The War of the Lions auf meinem iPad noch weiter bzw. fertig zu spielen, sage ich ganz ehrlich. Normalerweise, wenn wir hier so eine Rückblick-Episode machen, sind das immer super geile Spiele, die immer super toll sind und heute noch super toll sind, aber hier, wir haben zum Glück noch 2 weitere hier im Petto für diese Episode, aber das hier.
Du hast jetzt aber halt auch den Nachteil, dass du es auf dem Tablet gespielt hast. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du es auf der PSP oder PS Vita spielst, da ist zumindest dieser dumme Steuerungsaspekt nicht so gravierend wie jetzt auf der Tablet-Version.
Ja, ich glaube, das wird sicher großen Einfluss haben, weil danach bei den anderen hatte ich das Problem auch weniger, weil das habe ich dann auch wieder mit Knöpfen gespielt, aber dazu dann so gleich.
Ja, genau.
Du wolltest noch 2-3 Worte zum Soundtrack verlieren.
Ja, der gilt nämlich als extrem gut. Das wird auch immer wieder hochgehalten hier. Kauf diesen Soundtrack und das ist so ganz großartig. Das Besondere ist, normalerweise ist der Stammkomponist Nobu Uematsu. Hier ist es allerdings Hitoshi Sakimoto und Masaharu Iwata. Die haben für alles mögliche anderen Gedöns noch Spiele gemacht. Und der gilt eben als so mitunter einer der stärksten Soundtracks, die nicht von Uematsu gemacht worden sind. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, weil es auch des Öfteren erwähnt wurde. Einfach mal so for your interest.
Dann haben wir noch versprochen, dass wir euch jetzt sagen, wie ihr denn dieses Spiel spielen könnt, falls ihr jetzt denkt, ach, obwohl die Meinung der beiden hier ein bisschen zwiegespalten ausgefallen ist, will ich es doch mal versuchen. So ganz einfach ist das nicht. Erstens, Disc Release kam nicht zu uns. Zweitens ist halt ein PSP-Spiel und die PSP gibt es heute nicht mehr und die PS Vita eigentlich auch schon fast nicht mehr. Man hat die Möglichkeit, wenn man eine Vita hat, das PSP-Spiel runterzuladen und ich glaube, das ist wohl die einfachste und beste Lösung.
Das ist auch die Lösung, die ich habe, weil ich habe die PSP-Version nicht original. Ich habe es mir dann auch mal in einem Sale aus dem PSN-Store gekauft. Und wer noch eine PSP oder Vita hat, kann das benutzen. Und ich würde wahrscheinlich auch eher raten, das zu benutzen.
Die andere Möglichkeit ist diejenige, die ich wählen musste. Nehmt ein Tablet und ladet es euch da drauf runter. Mir gefällt die Version wegen der Steuerung allerdings so schlecht, dass ich lieber sage, lasst das dann und spielt irgendwas anderes. Wir haben noch so viele Game Talks und Echo Krauts zu anderen tollen Spielen, die man noch nachholen könnte. Und ich weiß, euer Pile of Shame da draußen ist sowieso schon mega hoch. Dann muss ich leider sagen, wenn ihr die PSP auf Vita-Möglichkeit nicht habt, dann, ich glaube, dann lasst's aus.
Ah, ist schwierig. Ist schwierig, weil es ist auch auf meiner Liste der, ich will's irgendwann mal durchspielen. Die Einstiegshürde ist echt ein bisschen ätzend, aber auch hier würde ich sagen, dann vielleicht von Emulationen hast du jetzt kein Wort verloren, oder?
Ja, ich hab's probiert. Auf einer Recall-Box hatte da Grafikfehler. Auf irgendeinem anderen Emulator, der auf einem PC läuft oder so, könnte das dann vielleicht was sein? Ja, dann kann man das halt probieren, wenn man das darf und will, aber ja.
Ja, ich verstehe schon. Es ist so, diese iOS-Version ist leider so ein bisschen doof, weil die ist grafisch und technisch nicht so ekelhaft wie die neuesten Square-Ergüsse. Aber wenn du sagst, die Steuerung ist ein bisschen doof, wenn das die einzige legale Möglichkeit ist, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt auch so sagst, dass die Emulation halt eben Grafikfehler hat und sowas ist ja immer total doof.
Die Grafikfehler sind so übel, dass wenn du den ersten Kampf erlebst, dann siehst du die Map und die Gegner irgendwie gar nicht. War für mich, zumindest auf der Recall-Box und dem dort verwendeten Emulator, nicht spielbar.
Dann gibt's halt eigentlich nur entweder PSN-Download oder...
Warten, vielleicht kommt ja mal ein neuer Re-Release. Square hat das ja so an sich, dass sie alles 7-mal für alles re-releasen, aber genau bei Tactics hatten wir jetzt einfach mal Pech.
Naja, ich weiß es nicht. In diesem Falle wäre es ja nicht so schlimm, wenn sie die Mobile-Version auf Steam bringen würden, weil die Mobile-Version nicht so unfassbar scheiße ist, wie die von Chrono Trigger zum Beispiel. Da passt es grafisch einigermaßen, weil diese Sprites einfach ein bisschen hochaufgelöster sind und dadurch, dass es sowieso 3D-Grafik ist, sind da die Weichzeichner auch nicht so, richten da nicht so viel Schaden an und wenn das Menü auch gleich bleibt. Ich meine, das Ur-Final Fantasy Tactics gilt halt echt unter Fachkreisen als so krasser Klassiker. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das irgendwann auch nochmal auf Steam bringen.
Oder halt für eine PS4. So ähnlich wie sie es mit Final Fantasy 9 gemacht haben, halt nochmal ein Re-Release, aber jetzt halt für die neueste Konsole.
Genau. Diese Mobile-Versionen gibt es ja. Und da würde ich dir tatsächlich zustimmen, wartet lieber noch ein bisschen. Es könnte sein, dass sie das irgendwann mal rausbringen. Und wenn sie es in 2 Jahren immer noch nicht gemacht haben und ihr jetzt sagt, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt muss ich Final Fantasy Tactics War of the Lions spielen, dann greift halt in wessen Namen auch immer zur Mobile-Version.
Und ich würde sagen, damit lassen wir The War of the Lions jetzt mal ruhen und gehen noch etwas kürzer auf die 2 Nachfolger ein. Da bin dann auch ich wieder ein bisschen positiver gestimmt. Wir machen chronologisch weiter. Final Fantasy Tactics Advance. Der Name sagt's schon, hier geht's um ein GBA-Spiel. Wie das halt damals so war, musste jedes GBA-Spiel das Wort Advance im Titel haben. Das kam 2003 raus von und der Entwickler, der ist irgendwie lustig, klingt sehr unsympathisch, aber ist wirklich so. Das Spiel wurde von der Square Product Development Division 4 entwickelt. Also so der unromantischste, uncharmanteste Namen, den man einem Entwicklerteam irgendwie geben kann.
Ja, so ungefähr.
Director war hier Yuichi Murasawa. Kennt man jetzt vielleicht noch nicht, aber ich nehme es vorweg. Der wird dann auch bei R2A2 später nochmal auftauchen.
Ja, ich war sehr lange sehr verwirrt. Ich dachte immer, dass Final Fantasy Tactics, dass das PlayStation 1 Final Fantasy Tactics für den GBA halt ist. Deswegen habe ich mir das gekauft und als dann War of the Lions für die PSP rauskam, das nicht, weil ich dachte, ja, das ist ja einfach nur Final Fantasy Tactics Advance für die PSP. Ja, stellt sich raus, Final Fantasy Tactics Advance ist was komplett eigenes.
Ja.
Jetzt sage ich hier manchmal Advance und Advance, naja.
Und viel sympathischer, finde ich, ist kindlicher gehalten, ist simpler auch, zumindest was die Story betrifft. Und jetzt kann man sagen, ja, Joey, du bist einfach so dumm, deshalb gefällt dir das Spiel besser. Ja, ist halt vielleicht so, aber der Einstieg war für mich viel leichter und viel angenehmer. Jetzt verglichen mit War of the Lions.
Liegt auch so ein bisschen daran, dass, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses willst du das machen? Willst du das wirklich machen? Willst du das machen? Das geht alles um einiges flotter, weicher und flüssiger von der Hand. Da hat man nicht so das Gefühl, gestoppt zu werden, sondern es geht einfach vorwärts. Und das ist schon mal vom Gameplay her einigermaßen schön. Aber die Story ist ein bisschen abgefahren. Ich kann mich selber auch noch daran erinnern, wie ich damals sehr krass gestutzt habe. Denn das Spiel fängt an in der echten Welt. Man ist da ganz am Anfang in so einer Schule und dann ist da eine Schneeballschlacht. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass diese Schneeballschlacht ist das Tutorial.
Ja, das war genau viel besser, weil da wird es schön, nicht nervig, organisch und mit ein bisschen Character Development ins Spiel reingebunden und nicht einfach so wie bei The War of the Lions im Menü. Hier hast du noch Tutorial und hier, wenn du das Spiel startest, hast du keine Ahnung, wie es funktioniert.
Es ist schon sehr krass, wenn man diesen Direktvergleich hat, wie ich es jetzt oder wie wir es jetzt gerade hatten, dass Tactics irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, man fängt an und man fühlt sich irgendwie so unwohl, weil man irgendwie nichts versteht. Und hier fängt man an und denkt, ach, guck mal da, das ist der, das ist die, das ist der. Es ist irgendwie schon eingängiger.
Ja, absolut.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich bin da komplett bei dir. Ich finde das auch angenehmer, dass das ein bisschen schöner so umgesetzt wurde.
Aber jetzt habe ich dich bei der Story unterbrochen und ich mache jetzt frecherweise einfach weiter. In dieser Schneeballschlacht gewinnen wir als quasi The New Kid, das in diese Stadt da gezogen ist, schon unsere ersten Freunde. Wir wissen dann auch schon gleich so, ah, der ist irgendwie cool und der ist irgendwie cool. Die neue Echtweltstadt, die heißt auch irgendwie so ähnlich wie Ivalice, lustigerweise Saint-Ivalice oder irgendwie sowas. Ja, nach der Schneeballschlacht gehen wir dann nach Hause und eines dieser Kids hat so ein Zauberbuch bei sich. Wie das dann halt so ist mit diesen Zauberbüchern, passiert es, dass wie irgendwie durch das Zauberbuch in die Welt Ivalice geraten.
Ja, es ist ja noch viel interessanter, weil einer der Freunde, die man in dieser Schneeballschlacht gewonnen hat, sagt dann irgendwie, oh, ein Zauberbuch. Oh, in welche Welt würdest du denn gerne reisen? Ich würde gerne in die Welt von Final Fantasy reisen.
Ja, das ist aber einfach so ein, ja, den Gag fand ich ein bisschen plump.
Ja, eben, genau.
Nee, er hat da nicht gesagt, ich will nach Final Fantasy reisen, sondern so, ja, welche Videospiele gefallen dir denn? Und der eine sagte dann, ja, ich mag Final Fantasy. So rum war es irgendwie.
Ja, genau. Ich weiß nicht. Es ist so plump und irgendwie nett gleichzeitig.
Auf jeden Fall, wir kommen dann nach Ivalice ins alte oder, ja, ich weiß nicht, alt oder parallele Ivalice, wie auch immer. Und unser Wunsch ist es eigentlich erstmal, da einfach wieder rauszukommen. Aber natürlich geht das nicht so ganz einfach. Wir treffen da dann gleich so einen Clan. Das sind dann unsere Freunde im neuen, alten, wie auch immer, Ivalice. Mit denen bewegen wir uns dann durch eine eigene Story, die dann in der Welt spielt.
Ich habe das 13 Stunden gespielt. Ich habe es aber leider nicht durchgespielt. Und wie die Story dann ausgeht, weiß ich auch nicht. Was vielleicht noch interessant ist, der Protagonist, den man spielt, der hat einen Bruder, der im Rollstuhl sitzt. Und der möchte nämlich nicht aus Ivalice raus, weil der in dieser Welt eben nicht oder in dieser Welt keine Behinderung hat und dann, ich glaube, er ist ein Zauberer oder so. Auf jeden Fall ist er da halt ziemlich glücklich und will eigentlich gar nicht weg.
Okay, das ist dann eigentlich auch schon fast ein bisschen deep für so ein, in Anführungs- und Schlussstrichen, Kinderspiel.
Ja, schon. Es ist vor allen Dingen so interessant, dass es halt wirklich nichts, das sehe ich ja, das hat nichts mit dem mit War of the Lions zu tun. Das ist wieder einfach nur diese Ivalice als Welt und Design genommen mit, okay, wir machen jetzt irgendwas anderes.
Ja, zum Glück, deshalb ist es auch besser.
Ja, aber es ist halt irgendwie so eine Unkonsistenz von Ivalice, weil man nie so, also ich weiß halt nie so genau, was ist das jetzt überhaupt.
Ja, okay, da hast du wieder recht.
Ich betrachte quasi jedes Spiel für sich und versuche, man sollte sich nicht den Kopf irgendwie machen, inwieweit da irgendwie irgendwas zusammenhängt.
Gameplay ist auch hier sehr relevant, wobei wir da nicht mehr alles nochmal wiederholen müssen. Das meiste ist ja genau gleich. Wir haben auch wieder isometrisch, Schachbrett, eine Party, laufen da umher und probieren halt die anderen umzuhauen. Das Einzige, was mir jetzt so schnell noch in den Sinn kommt, ist, es gibt so einen Judge, so einen Richter, der auch auf dem Spielfeld sitzt und der stellt zu Beginn Regeln auf, welche Items oder Fähigkeiten oder Waffen man nicht benutzen darf und für wessen Einsatz man einen Bonus bekommt. Und das soll wohl irgendwie die Kämpfe ein bisschen aufpeppen.
Na, das peppt die Kämpfe ganz schön krass auf, weil teilweise darfst du keine Nahkampfwaffen benutzen oder du darfst gar keine Magie benutzen oder du darfst keine Items benutzen. Das kann teilweise deine Strategie, die man sich so zurechtgelegt hat, ganz schön zerficken und dann musst du halt umdenken. man hat ja immer so seine To-Go-Strategie. Ja, das ist der, das ist der, das ist das. Aber wenn es jetzt plötzlich heißt, du kannst keine Magie mehr benutzen, ja, und du aber immer irgendwie das so aufgebaut hast, dass Magie sehr wichtig ist, musst du halt deine Strategie komplett überdenken.
Klingt jetzt, als würdest du das gut finden. Mich stresst sowas ja eigentlich mehr, wenn ich ganz ehrlich bin.
Naja, aber wenn du ein Taktikspiel spielen willst und dann ärgerst du dich, dass du taktisch sein musst, ne.
Ich würde mich ja eher freuen, dass ich der Obergenius bin und jetzt die eine glorreiche, goldige Megastrategie gefunden habe, mit der ich jetzt hier durchs Spiel laufe.
Das wird ja dann auch irgendwie, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde
es
eigentlich
einfach zu bequem wahrscheinlich.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, das ist aber nie so unfair und nie so mies, weil deine Gegner können das ja dann auch nicht.
Ja, stimmt, ja.
Also es ist schon immer schaffbar. Also ich muss ja irgendwie auf meine 13 Stunden gekommen sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich überhaupt aufgehört habe mittendrin. Hier ist es auch so, wenn man hat quasi diese Überkarte, wo man diese Punkte hat. Und da ist es auch so, dass man auf dieser Karte dann Gegner sieht und das schon fast so roguelike ist, wenn man dann sagt, du möchtest jetzt zu diesem Punkt gehen, dann bewegen die sich auch. Und wenn du Pech hast, dann landet man zusammen mit denen auf einem Feld und dann gibt es einen Kampf. Das sind so die in Anführungsstrichen Zufallskämpfe. Ist aber kein Zufall, weil du siehst ja, dass da jemand rumläuft.
Ja, ja.
Hier gibt es richtige Nebenmissionen, die man ja eigentlich schon eher machen muss, weil man sonst eher unterlevelt ist und man damit seine Fähigkeiten, seine Party so ein bisschen hochschraubt und man kriegt halt damit Bonusgeld und man hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch eher Geldmangel, um sich seine Ausrüstung zusammenzukaufen.
Ja, man bekommt auch Items und so weiter.
Ja, an vieles kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht so...
Wahrscheinlich auch wieder Jobs über irgendwelche Nebenquests. Auch hier hat man wieder mehrere Jobs, die man dann auch wechseln kann.
Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich habe nur den Anfang nochmal nachgespielt und irgend so einen Kampf nachgemacht, damit ich das Gameplay wieder weiß. Aber wieder, ja, ich glaube...
Was sie da gemacht haben mit den Jobs, die haben sie wie noch auf Rassen verteilt. Also nicht jede Rasse kann jeden Job haben und dann verschiedene Jobs können sich später aufsplitten in verschiedene Job-Weiterentwicklungen. Also zum Beispiel der Banga, also so eine komische Echsenrasse, die kann eigentlich nur als zwei Jobs starten. Das ist der Warrior und der White Monk.
Ja,
und der Warrior wird dann zum Dragoon, zum Defender oder zum Gladiator und der White Monk wird entweder zum Bishop oder zum Templar.
Ja, jetzt kommt die Erinnerung wieder. Genau so war es nämlich auch, weil du schaltest die Jobs nicht so frei, sondern die kriegen halt einfach, die erweitern sich. Das ist fast so ähnlich, Achtung, wie bei Wendelhards.
Oh.
Deswegen hat mir es wahrscheinlich so gut gefallen.
Ja, ich fand es echt charmant und das wäre jetzt auch die Überleitung zur Grafik. Viel müssen wir auch da nicht sagen, es ist auch wieder 2D isometrisch, aber da rein 2D. Also auch die Map ist 2D. Die Karte, auf der man kämpft, ist auch 2D. Ein bisschen pixeliger, ein bisschen gezeichneter, ein bisschen weniger so, wir haben jetzt Grafik und müssen Realismus reinbringen, ist schon ein bisschen viel gesagt. Das Ganze ist einfach konsistenter, charmanter, altert besser, meiner Meinung nach.
Ja.
Sympathischer und es gefällt mir einfach besser. Es sieht einfach schicker aus für mich.
Ich glaube, ich weiß, was dich beim Ur-Tactics so stört. Das wirkt nicht so wie aus einem Guss, kann das sein?
Ja, genau. Und der Advanced-Teil ist dann einfach stimmiger und genauso dann auch beim DS-Teil.
Ja, also ich habe halt, wie gesagt, bei allen nicht so das Problem mit der Grafik, aber ich finde die da auch sehr schön. Ich finde es eigentlich auch fast ein bisschen besser, dass man die Kamera nicht drehen kann, weil man dann automatisch immer den richtigen Blickwinkel hat.
Weil man sie auch nicht drehen kann, haben die nämlich das so gemacht, dass man es auch nicht muss.
Vielleicht ist es auch der Technik geschuldet, weiß ich nicht, aber ich finde es eigentlich auch angenehmer.
Ja, der GBA hatte halt vielleicht auch nicht so viele Buttons und keinen Joystick oder so und dann musste man sich vielleicht was anderes überlegen. Ich glaube, damit können wir es schon fast bewenden lassen, was den Advanced-Teil betrifft.
Ist eigentlich voll schade, weil ich weiß noch, dass ich den echt gerne gespielt habe und dass ich den richtig, richtig gut fand.
Versteht uns nicht falsch. Die Zeit, die wir hier aufwenden, über eines der Spiele zu reden, darf man nicht übersetzen in wie gut gefällt es uns. Hier ist es vielleicht sogar umgekehrt proportional.
Ja.
Wir haben jetzt halt einfach den ersten genommen, weil der die Blaupause war und man an dem halt dann alles aufhängen kann. Ja, dann reden wir hier natürlich auch noch drüber, wie man das Spiel denn heute noch spielen kann am besten. Hier sieht es ähnlich düster aus, vielleicht sogar noch düsterer. Es gibt scheinbar Final Fantasy Tactics Advance für die Wii U.
Naja, das macht die Situation nicht besser.
Ja, aber dann hat man wenigstens einen Grund, wofür man sich seinerzeit eine Wii U gekauft hat. Dann wird das eigentlich fast die einzige Version sein, die man sich heute noch wirklich holen kann, außer man kann sich gebraucht irgendwo ein Modul holen oder man emuliert das und das geht bei einem GBA-Spiel relativ gut.
Genau, das geht bei GBA-Spielen gut oder vielleicht sogar, wenn Square und Nintendo gnädig sind, vielleicht sogar eine Virtual Console auf der Switch rausbringen, dass es da auch nochmal kommt. Aber gut, okay, dass es das dann doch in der Virtual Console von der Wii U gab. Ich war mir jetzt nämlich nicht sicher, ob die Wii das schon hatte. Ich habe nämlich schon gedacht, irgendwo ist mir das GBA-Ding mal in der Virtual Console um die Gegend geflogen. Aber ich kenne halt die ganzen Virtual Consoles von Nintendo nicht auswendig. Aber das sind ja dann eigentlich gute Nachrichten.
Das ist eine sehr gute Nachricht, wenn man noch eine Wii U hat, die noch funktionsbereit rumsteht.
Das sollte sie eigentlich. So alt ist er auch nicht.
Ja. Aber das wären die Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Vielleicht ist das Modul auch nicht so teuer. Ja, steht Final Fantasy drauf, ich weiß es nicht. Was man stattdessen machen könnte, man überspringt einfach den Advanced-Teil und geht zum DS-Teil, weil der könnte genauso gut sein, möglicherweise. Und das wollen wir jetzt hier kurz zumindest ansprechen. Es kam eine Fortsetzung. Der Name zumindest lässt eine Fortsetzung vermuten. Es hieß nämlich Final Fantasy Tactics A2, das steht für mich für Advance 2, Grimoire of the Rift. Ich habe den Anfang angeguckt, hatte nicht das Gefühl, dass das eine Fortsetzung ist. Ich hatte eigentlich mehr das Gefühl, das ist so sehr ähnlich wie der Advance-Teil, ein bisschen anders erzählt, beginnt dann auch so ähnlich wieder und so weiter.
Ich habe den leider nicht. Und ich habe den auch selber nie gespielt, aber der Anfang ist eigentlich genauso wie beim Advance-Teil. Ich finde ein Buch, dieses Grimoire, und dann verschlingt es die nach Ivalice und dann geht's los.
Ein Grimoire, das gibt es wirklich. Das ist ausnahmsweise nicht so ein komischer, komplexer Square-Begriff, um die Spieler zu verwirren. Das ist ein Zauberbuch, wie man es im späten Mittelalter noch kannte. Da hat man effektiv früher Zaubersprüche und so Zeug reingeschrieben. Also die Bücher, die gibt's wirklich, die zaubert da drin halt einfach nicht. Kam, wie schon gesagt, für den DS 2008. Der Developer und Publisher, wenig überraschend, Square Enix. Und der Director, wie schon vorhin gesagt, den Treffen war hier nochmal, den Yuichi Murasawa. Ich glaube, so viel können wir hier gar nicht mehr dazu sagen. Es sieht aus wie eine hübschere Version vom Advance-Teil.
Genau.
Genau gleich charmant, auch wieder alles 2D. Da bin ich sehr froh. Sie war nicht so, oh, 3DS, jetzt muss alles 3D sein. Ja, machen wir irgendwas mit Polygonen, machen wir das Spiel in 3D. Haben sie aus heutiger Sicht zum Glück nicht gemacht. Es ist alles genau wie der Advance-Teil, einfach noch ein bisschen hübscher.
Ja, ich kann leider auch nicht wirklich was dazu sagen, weil ich es nie gespielt habe. Ich habe halt jetzt nur die Szenen gesehen. Als ich mir es nochmal angeguckt habe, habe ich mich echt ein bisschen geärgert, dass ich es mir nicht gekauft habe. Aber irgendwie ist es damals zu der Zeit einfach komplett an mir vorbeigegangen. Es ist wahrscheinlich, also diese DS-Ära ist sowieso geprägt mit Spielen, wo ich gesagt habe, ah, das hole ich mir dann irgendwann mal später, wenn es günstiger ist oder sonst irgendwas. Stellt sich raus, ich hole mir gar nichts davon und alles ist nicht mehr verfügbar und krieg's nicht. Und
ja, die schlechte Nachricht, du hast jetzt quasi schon angesprochen, das gibt's jetzt wirklich nur als Modul heute.
Genau. Also das kann man zwar kaufen, aber die Preise sind wieder horrend und ich weiß es nicht. Also ich werde es mir jetzt nicht nochmal irgendwie nachträglich zulegen, dafür ist es mir eigentlich nicht wichtig genug. Es soll echt gut sein, aber uff, also da spiele ich lieber nochmal den Advance-Teil.
Ja, so werde ich es vielleicht machen und mal ein Auge offen halten. Vielleicht springt mir irgendwann ein günstiges Angebot entgegen oder ich treffe wen, der das hat und mir das ausleihen will. Dann spiele ich das A2 dann auch irgendwann mal. Also, wer da draußen das hört, redaktion@gametalk.fm, ich leihe mir gerne dein Modul aus.
Ich leihe mir gerne dein Modul aus. Yeah!
Ja, so jetzt hinten raus noch so ein, zwei Worte zur vielleicht ausgestorbenen Final Fantasy Tactics Franchise und mögliche pseudogeistige Nachfolger oder dann halt eben auch nicht. Du hast Crystal Defenders hier reingeschrieben. Nachfolger wäre da aber das falsche Wort, ne?
Nein, das wäre, also, oder ja, das wäre das komplett falsche Wort, weil das ist ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel, was irgendwann mal Ich weiß gar nicht mehr, für was es zuerst rausgekommen ist. Ich glaube, für die PSP ist das mal rausgekommen. Wurde dann auch für Mobile geportet, gibt es aber schon gar nicht mehr im App Store, also total merkwürdig. Weil das ist quasi auch Ivalis und hat quasi dieselbe Grafik-Engine wie, ich würde sagen, Grimoire of the Rift. Man hat da eben auch seine verschiedenen Klassen, den Kämpfer, den Bogenschützen, Magier und ich glaube Dieb. Und dann hat man da so eine Karte und dann stellt man seine Figürchen da an den Rand und dann drückt man auf Start und dann kommt die erste Welle und dann dürfen natürlich die Gegner nicht das Ende erreichen. Klassische Tower Defense.
Ja, voll.
Ich habe mir das mal für die PSP bzw. PS Vita dann mal gekauft, habe das auch ein bisschen gespielt. Es ist ganz spaßig. Es ist aber relativ schwer, finde ich. Aber das hat mit Tech, das ist so, es ist halt Tower Defense, ne? Tower Defense mit Ivalis. Keine Ahnung, warum sie sich überlegt haben, das zu benutzen. Wahrscheinlich hatten sie irgendwie noch die Grafik-Assets für Grimoire of the Rift und dann, bauen wir mal schnell das draus. Es ist aber nicht schlecht. Es ist nicht wirklich schlecht. Aber eigentlich kriegt man das nur noch im PSN Store und also wer das nicht hat, hat nichts verpasst.
Also dann entsprechend die etwas enttäuschende Konklusion, zumindest jetzt Stand März 2018, Final Fantasy Tactics ist ziemlich tot. Obwohl, komischerweise, wenn man jetzt diese Metacritic-Wertungen für einmal als Richtlinie nehmen will, die haben alle gute Wertungen bekommen. Alle 80 aufwärts, zwischen 80 und 88. Also man könnte, zumindest der Qualität nach zu beurteilen, meinen, ja, da dürfte doch mal wieder was kommen.
Ja, Qualität ist den Publishern scheinbar eher egal, denn die Quantität hat anscheinend nicht so überzeugt. Alles, was ich so gelesen habe, ist, dass es sich 600.000 Mal, paar hunderttausend Mal verkauft hat. Wirklich viel Abnehmer hat die Serie scheinbar nicht gefunden und ich könnte mir vorstellen, dass dann Square gesagt hat, ja gut, wenn die Marke nicht die Millionen knackt, ist doch egal.
Das könnte es echt gewesen sein. Entsprechend hier hinten raus von uns vielleicht eher ein paar Alternativen als Empfehlungen. Wir haben uns überlegt, ja, was gibt's denn heute? Das Genre hat ja schon recht gelitten, aber so zwei, drei Dinge gibt's noch. XCOM hast du schon erwähnt, das Mario und Rabbids habe ich erwähnt. Was man heute immer noch kennt und auch recht gelobt wird, für mein Verständnis, ist Fire Emblem. Das wäre vielleicht noch was.
Ja, da, was auch, das habe ich fast vergessen, wäre Disgaea oder wie auch immer man das ausspricht, ist auch Taktik, Rollenspiel, ist aber von der Mechanik her schon sehr anders als Final Fantasy Tactics und aber Fire Emblem ist sehr ähnlich. Dann, ich habe es ein paar Mal erwähnt, Vandal Hearts, aber versucht nicht dran zu kommen. Ich glaube, es ist fast unmöglich, weil es gibt's irgendwie nur noch als PS1-Disc. Ich habe das hier, aber naja.
Ja, wir wollen ja hier Empfehlungen abgeben für Alternativspiele, nicht für Spiele, die noch schwerer zu bekommen sind.
Ja, aber Vandal Hearts ist voll geil. Vielleicht kann man, ich meine, versucht das mal in der Recallbox oder Emulator oder was auch immer. Das ist ganz geil. Was es allerdings aktuell neu gibt, was sich sehr, sehr, sehr an Final Fantasy Tactics orientiert, ist das Spiel God Wars. Steht schon sehr lange auf meiner Liste, was ich gerne mal ausprobieren möchte, weil ich eben dieses Genre so sehr mag. Das ist rausgekommen für die PS Vita und die PS4, hat eher so durchwachsene Kritiken bekommen, kommt im Herbst 2018 nochmal für die Switch raus. Und wer sich danach umsieht, wird schnell feststellen, das sieht ja genauso aus wie Final Fantasy Tactics, nur im feudalen Japan angesiedelt. Und derjenige hat recht. Genauso sieht es auch aus mit dem Spiel Utawaregumono. Der einfachere Titel ist Mask of Truth und Mask of Deception. Es ist quasi ein Zweiteiler, momentan sehr günstig auf Amazon zu kriegen für 20 Euro. Das ist so halb Visual Novel und hat dann aber auch diese Taktikkämpfe, wie man es aus Final Fantasy Tactics kennt. Und das soll ziemlich gut sein.
Übrigens, wer jetzt verwehrt ist mit Namen und was, welches, für welches System und wie hieß das Utawa-Dingsbums, der liebe Stefan wird uns Links zur Verfügung stellen und die werde ich in die Shownotes reinhauen. Dann findest du die ganzen Sachen schon direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung oder sonst auf gametalk.fm/Final Fantasy Tactics.
Ja, also Utawaregumono gibt's auf jetzt kann das. Das gibt's
Angeber.
Auf der PS4. Lel. Deswegen aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gut zu bekommen, zumal digital auch gut zu bekommen. Das wären so momentane Dinge.
Sehr schön.
Jetzt ist die große Frage, jetzt wo wir Alternativen rausgehauen haben und wir von Final Fantasy Tactics von den drei Spielen, die es gibt, so halb überzeugt sind quasi. Also den vermeintlichen Klassiker, der ist ja leider jetzt nicht so gut bei uns weggekommen, wie man es irgendwie vermuten könnte. Aber fairerweise müssen wir sagen, wir haben es halt auch nicht durchgespielt.
Absolut, ja, das müssen wir hier einmal mehr anmerken. Wir haben nicht the big picture, wie sagt man, das große Ganze gesehen. Entsprechend genießt unsere Empfehlungen und Kritiken mit dem nötigen Maß an Vorsicht. Und das wäre wahrscheinlich auch ein schönes Schlusswort. Entsprechend machen wir hier hinten raus den Deckel drauf auf den 70. Game Talk oder den
Folge irgendwas.
Folge irgendwas Echokraut. Hat mich einmal mehr sehr gefreut, Stefan, dass wir hier zusammen einen Podcast machen konnten.
Ja, mir macht's jedes Mal Spaß. Ich hoffe nur, dass es nicht zu verwirrend gewesen ist.
Diesmal weniger kontrovers, weniger Hausfrauen, dafür ein bisschen verwirrender. Man kann halt nicht beides haben.
Ja.
Ja, wie immer bleibt mir jetzt hier hinten raus auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören an dich da draußen. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst. Und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit einem japanischen Taktikrollenspiel. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time.
Spielt Rollenspiele.